Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau, eigentlich dem zweiten Part von Alex und Alex. Ich bin Heilpraktikerin, leite den biochemischen Verein in Velbert-Neviges als erste Vorsitzende. Ich habe 3 Bücher auf den Markt gebracht bisher. Das vierte ist gerade in der Produktion. Da geht es um das Thema Schilddrüse. Aber das nur am Rande. Wir nehmen momentan ein paar Solo-Folgen auf, weil wir zusammen die Zeit nicht finden, uns zusammenzusetzen, um gemeinsame Folgen aufzunehmen. Alex Lutschak, Entschuldigung, ein Frosch im Hals. Alex Lutschak ist momentan mit Kursen sehr, sehr ausgebucht und sehr in Anspruch genommen und ich eben in der Praxis, sodass es uns wirklich schwerfällt, Stunden davon abzuzwacken und dann eben Podcast-Folgen aufzunehmen. Deswegen ab und an mal eine Solo-Folge von uns. Heute möchte ich euch ganz gerne ein bisschen was über das Thema Cholesterin erzählen. Und ich hatte dazu jetzt letzte Tage einen Vortrag, der war wirklich wahnsinnig gut besucht und sehr, sehr voll. Bis auf den letzten Platz war der belegt. Und deswegen habe ich gedacht, das ist vielleicht etwas, was wir hier auch thematisieren können und wozu wir eine Podcast-Folge aufnehmen können. Der Titel meines Vortrages, den ich gehalten habe, war die Cholesterinhysterie. Und Hysterie deswegen, weil für viele das Wort Cholesterin immer noch negativ behaftet ist. Also in Verbindung direkt mit krank, mit Übergewicht, mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall. Und Cholesterin hat immer irgendwie sowas, ja, was absolut Negatives, obwohl das eigentlich total unbegründet ist. Und auch beim Wort Cholesterin fällt jedem direkt irgendwie Butter und Eier ein und wird damit einfach in Verbindung gebracht. Aber ist Cholesterin wirklich so böse und so schlecht, wie es ihm nachgesagt wird, oder hat Cholesterin auch seine Berechtigung im Körper? Immerhin ist Cholesterin etwas, was der Körper selber bildet. 3/4 des Gesamtcholesterins produziert der Körper selbstständig. Der Rest wird über die Nahrung aufgenommen, also wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil, der tatsächlich über die Nahrung aufgenommen wird. Nehmen wir über die Nahrung zu viel Cholesterin auf, dann drosselt unser Körper selbstständig die eigene Cholesterinproduktion, damit es eben nicht zu viel wird. Also schon ein sehr ausgeklügeltes und cleveres System, was dahinter steckt. Prinzipiell ist es ja so, dass unser Körper nichts machen würde, was uns Schaden zufügt, was uns schädigen würde. Und von daher ist er eigentlich ja darauf bedacht, uns gesund zu halten, am Leben zu halten und uns nicht sukzessive, je älter wir werden, zu zerstören. Von daher haben wir tatsächlich unsere Gesundheit am meisten selbstständig in der Hand und sind auch am meisten selbstständig dafür verantwortlich, wenn Krankheiten entstehen. Also da haben wir tatsächlich selber Schuld dran. Cholesterin ist eine unverzichtbare Substanz, also ein essentieller Stoff, der vom Körper unbedingt benötigt wird. Und zwar wird Cholesterin benötigt, um die Zellmembranen aufzubauen und zu stabilisieren, um Zellen zu reparieren, um Hormone zu bilden, um Gallensäure bilden zu können. Cholesterin ist die Vorstufe zum Vitamin D beispielsweise. Ohne das vermeintlich böse Cholesterin wäre das alles gar nicht möglich. Also ein Mangel an Cholesterin hat auch immer den Nachteil, dass wir nicht genügend Reparatur einleiten können im Körper, wenn irgendwo Schäden sind. Wir können nicht genügend Hormone bilden unter Umständen, also gehen hormonell in den Mangel, in die Unterfunktion. Und auch, wie gesagt, das Vitamin D kann dann halt nicht richtig gebaut werden. Und das ist vielleicht auch bei manchen der Grund, warum sie Vitamin D gar nicht richtig hochkriegen im Sommer beispielsweise. Also den Wert, wenn man jetzt wirklich in die Sonne rausgeht, mit kurzen Sachen, ohne Sonnenschutz, mal so ein richtiges Sonnenbad nimmt, warum der Vitamin-D-Spiegel überhaupt nicht ansteigt. Vielleicht hängt das auch mit dem Cholesterin zusammen im Körper. Cholesterin gehört zu den Fetten, zu den Lipiden, ist wasserunlöslich und braucht deswegen ein spezielles Taxi, um im Blut transportiert werden zu können. Erst wenn Cholesterin in dieses Spezialtaxi eingestiegen ist, kann es durch das Blut hindurch fließen. Und vor diesem Einstieg in dieses Cholesterin-Taxi gehört Cholesterin den Sterinen an. Nach dem Einstieg eben zu den Lipoproteinen, also eine Kombination aus Fett und Eiweiß. Dieses Taxi transportiert aber nicht nur Cholesterin, sondern auch Vitamine. Und deswegen ist das schon super wichtig. Diese Lipoproteine, von denen ich gerade gesprochen habe, die werden eben unterteilt in LDL, in HDL und in VLDL-Cholesterin. Das LDL-Cholesterin kann man sich gut merken über das Wort oder über die Kombination lass das lieber. Das vermeintlich schlechte Cholesterin ist das. Das transportiert Cholesterin von der Leber ins Gewebe zu den Körperzellen hin oder eben da, wo Reparatur eingeleitet werden muss beispielsweise. Das HDL-Cholesterin, das Hab-dich-lieb-Cholesterin, das vermeintlich gute Cholesterin, das transportiert das Cholesterin vom Gewebe und von den Zellen zurück in die Leber. Also wenn jetzt mal angenommen, es ist eine kleine Schädigung an der Halsschlagader oder an der Aorta irgendwo, dann wird LDL-Cholesterin produziert, um das eben zu reparieren. Und wenn die Reparatur eingeleitet ist, dann holt das HDL-Cholesterin den Überschuss, der dort dann verblieben ist, wieder zurück und bringt es zur Leber. So dass dann kein Überstand bleibt, kein Knubbel sich bilden kann, keine Engstelle sich bilden kann und auch das Gefäß dann nicht zu fest und zu starr wird. Denn das LDL-Cholesterin, das oxidiert und dann wird es fest und dann muss der Körper zwangsläufig den Blutdruck wiederum erhöhen, um an dieser Engstelle, an dieser starren Stelle, also statt einem flexiblen Schlauch ist es dann wie ein Capri-Sonnenstrohhalm plötzlich. Und da muss der Körper dann eben den Blutdruck erhöhen, damit er da an dieser Engstelle einfach auch vorbeikommt. Also LDL und HDL-Cholesterin, es gibt eigentlich kein gutes und kein schlechtes Cholesterin. Es ist alles gutes Cholesterin. Es hat ja alles seine Berechtigung im Körper und alles auch seinen Bedarf. Also der Körper braucht es unbedingt. Wir können ohne LDL-Cholesterin nicht leben. Wir können aber auch ohne HDL-Cholesterin nicht leben. Also sind beide super wichtig. Was aber auch wichtig ist, ist, dass eben beide ein ausgewogenes Verhältnis haben. Also, dass wir ausreichend HDL-Cholesterin haben und nicht zu viel von dem LDL-Cholesterin. Denn wie gesagt, wenn zu viel vom LDL im Körper verbleibt, in den Gefäßen beispielsweise, dann lagert es sich dort eben ab. Das VLDL ist in erster Linie für den Transport der Triglyceride zuständig. Und hat da eben wiederum seine Berechtigung. Ja, wie ich vorhin schon sagte, unser Körper benötigt Cholesterin, um eben unter anderem lebenswichtige Vitamine und Hormone bilden zu können. Zum Beispiel eben das Vitamin D. Und Vitamin D wird benötigt, um Calcium und Phosphor für den Knochenstoffwechsel und den Knochenerhalt bereitzustellen. Und in der Leber wird eine Vorstufe des Vitamin D aus Cholesterin gebildet. Die Hormone Progesteron, Testosteron, Östrogen, Cortisol werden aus Cholesterin gebildet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Also alle Sexualhormone werden eben aus Cholesterin gebildet. Die Myelinscheiden unserer Nervenfasern bestehen aus Cholesterin. Ohne Cholesterin könnten sich die Nervenfasern gar nicht regenerieren. Das heißt, die Hülle um die Nerven würde irgendwann blank liegen, kaputt gehen. Und dann ist es im Grunde wie ein Kabel, wo der Schutzmantel drumherum abgekaut ist oder kaputt gegangen ist. Das Kabel liegt irgendwann frei und das ist halt nicht gesund und nicht gut für den Körper. Gallensäure dient der Fettverdauung und der Fettresorption. Ein Mangel an Gallensäure erhöht das Risiko, Gallensteine zu bekommen. Unverdaute und unaufgespaltene Fette führen zu fettigen, schmierigen Stühlen, zu Gasbildung, zu Durchfall, zu Völlegefühl. Also Gallensäure ist eben auch super wichtig. Aus der Gallensäure wird dann eben das Cholesterin auch gebildet oder aufgenommen in den Körper, wieder resorbiert. Mittlerweile bekommt fast jeder beim Hausarzt oder beim Arzt, beim Kardiologen sogenannte Lipidsenker verordnet. Und das oft eben schon, wenn der Cholesterinwert, also das Gesamtcholesterin, bei über 200 Milligramm pro Deziliter liegt, also knapp darüber. Ja, dann wird in der Regel der Rezeptblock gezückt. Ich habe ja wirklich viele Jahre selber bei einer Internistin gearbeitet und auch da sind viele Statine, also Cholesterinsenker, Lipidsenker, über den Rezeptblock, über die Theke gewandert. Und ob mit Sinn oder ohne Sinn, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Cholesterinwerte werden oft im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung bestimmt, also im Rahmen des Check-ups. Und hier ist es wichtig, wenn man da jetzt mal selber drauf achten möchte, dass man eben nicht nur das Gesamtcholesterin bestimmt, sondern eben auch HDL und LDL und vor allem eben auch die Triglyceride. Denn nur wenn alle Werte vorhanden sind, dann kann man den Quotienten aus LDL und HDL bestimmen. Also da wird der Wert des LDLs durch das HDL dividiert. Und wenn der Quotient unter 3 liegt, dann ist die Höhe des Gesamtcholesterins auch dann noch in Ordnung, wenn die Laborgrenze, also deren gesteckte Normwert, da auch eben überschritten werden. Wichtig noch einmal, HDL und LDL sollten sich immer die Waage halten. Wir brauchen wirklich viel HDL, um eben überschüssiges LDL wieder zurücktransportieren zu können. Das ist elementar wichtig. Wenn das LDL exorbitant hoch ist und das HDL wahnsinnig niedrig, also im Minusbereich, dann ist das schlecht. Wir brauchen viel HDL. Wer zur Blutabnahme geht, sollte eben auch beachten, dass er 12 bis 14 Stunden vor der Blutabnahme nichts gegessen hat. 2 bis 3 Stunden vor der Blutabnahme keine schweren körperlichen Aktivitäten nachgegangen ist oder Sport gemacht hat beispielsweise, denn die Erhöhung der Aktivität, also die Höhe der Aktivität, die ich vor der Blutabnahme gemacht habe, erhöht auch die Cholesterinproduktion, weil ja vielleicht mehr Zellaufbau anschließend geschehen muss. Sportler zum Beispiel haben einen viel höheren Cholesterinspiegel als Nichtsportler. 1976 galt noch ein Wert bis 300 Milligramm pro Deziliter als tolerabel. 1993 wurde dieser Normwert dann auf 250 Milligramm pro Deziliter gesenkt. Und 1998 wurde der dann noch einmal auf 200 Milligramm pro Deziliter korrigiert. Ja, wer das initiiert hat, das lasse ich jetzt mal so im Raume stehen. Aber das Geschäft mit den Lipidsenkern hat halt wirklich volle Geldbeutel eingespült und so ist es naheliegend, dass die Werte so weit wie möglich unten sein sollten und das eben oft nur über Lipidsenker zu erreichen ist. Denn wie ich eingangs schon sagte, unser Körper macht nichts, was uns schädigen würde. Wenn wir viel Stress haben zum Beispiel, dann verbrauchen wir auch viel Cholesterin, denn Stress sorgt dafür, dass eben vermehrt Cortisol ausgeschüttet werden muss, unser Stress- und Aktivitätshormon. Und wenn man sich mal die Statistiken anguckt, die Zahlen anguckt, ab wann oder ab welcher Alterssparte der Cholesterinspiegel tendenziell steigend ist, dann kann man ganz gut erkennen, dass der Cholesterinspiegel so ab 40 definitiv sukzessive ansteigend ist. Und das hängt nicht zuletzt sicherlich damit zusammen, dass dann auch Wechseljahre so langsam beginnen, also der Körper sich eben auf die Wechseljahre vorbereitet. Das heißt, hormonell da wesentlich mehr Aktivität ist und dass eben dort vielleicht auch ein erhöhtes Stresspotenzial ist, wieder mit bei Frauen jetzt beispielsweise oder auch eben bei Männern, die alleinerziehend sind, mit Job, mit Haushalt, mit Kindern und so weiter. Das ist eben relativ stressig. Manche fangen dann auch wieder mit Sport an, weil dann die Zeit wieder da ist. Das heißt, da steigt der Cholesterinspiegel allein aus dieser Tatsache heraus dann schon. Also die Hysterie, die um den Cholesterinwert entstanden ist, die ist ein bisschen geschürt worden und ja, dass eben Eier und Butter sehr, sehr schlecht sind für den Organismus und sehr viel Cholesterin haben, ist dem geschuldet, dass irgendwann mal Versuche an Kaninchen stattgefunden haben. Diese Kaninchen oder Hasen wurden mit Butter und Schmand und Eiern gefüttert und Schmalz, mit Butter, Schmalz und Eiern gefüttert. Das ist aber nicht die Ernährungsgrundlage eines Kaninchens. Also da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass das eine Feldstudie war, die eigentlich für einen knallroten Gummibeutel gewesen ist. Und trotzdem geistert halt immer noch in den Köpfen herum, dass Cholesterin halt super, super schlecht ist und vor allem eben durch Butter, Eier und Schmalz in den Körper kommt. Ja, also, wer einen Cholesterinwert von unter 200 hat, also bei 150 oder 170, 180 oder sogar noch weiter drunter, dem dürfte es oft auch nicht gut damit gehen. Denn es fehlt ja die Ausgangsbasis, die Grundlage für Reparatur, für Hormone, für Myelinscheiden, Reparatur, für Vorstufen von Vitamin D. Das sollte, glaube ich, jetzt jedem klar geworden sein. Statine haben leider die große Nebenwirkung, dass sie Vitamin B12 die Vitamin B12-Aufnahme stören und vermindern oder auch eben Vitamin B12 vermehrt verbrauchen. Aber auch Selen wird eben schlechter aufgenommen, die Aufnahme ist gestört. Und die Aufnahme von Q10, Coenzym Q10 ist gestört. Und das macht oft in den Nebenwirkungen Muskel- und Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit. Das ist oft eine Nebenwirkung der Statine. Und auch in Studien eben festgestellt, dass die Wirkung der Statine leider nicht bei jedem einen positiven Effekt hat. Was aber so ziemlich bei jedem im Laufe der Zeit Einsatz der Statine einnimmt, sind die Nebenwirkungen. Wie zum Beispiel Leberfunktionsstörungen, Diabetes, um nur zwei zu nennen. Also, es kommt halt nicht auf das Gesamtcholesterin an, sondern eben auf den Quotienten von HDL und LDL. Und wer seine HDL-Werte erhöhen möchte, der kann das zum Beispiel über Sport und Bewegung machen, Ausdauersport, Kraftsport. Da lassen sich die HDL-Werte schon um 10% anheben in etwa. Eine gesunde Leber trägt zur Verbesserung des Quotienten dabei, also alle Bitterstoffe beispielsweise, Artischocke, Mariendistel, alles, was Bitterstoffe beinhaltet, in Sprayform, in Teeform. Und eine fettarme oder fettreduzierte und alkoholfreie Ernährung trägt ebenfalls zur Erhaltung einer gesunden Leber bei. Und da Cholesterin eben vorwiegend in der Leber produziert wird, ist es natürlich naheliegend, hier regelmäßig Pflege und Wartung stattfinden zu lassen und der Leber regelmäßig Gutes zu gönnen. Der Cholesterinspiegel bzw. das LDL-Cholesterin steigt aber auch an bei einer Insulinresistenz beispielsweise. Also viel Stress oder auch Übergewicht können eine Insulinresistenz oder auch chronische Entzündung können eine Insulinresistenz provozieren und hervorrufen. Und dass der Zucker, der nicht mehr in die Zelle hineintransportiert wird, der wird eben in Triglyceride umgelegt. Und diese Triglyceride werden in LDL-Cholesterin umgesetzt anschließend. Das heißt, auch darüber steigt dann das Gesamtcholesterin an, vor allem eben das LDL-Cholesterin. Und hier ist es vielleicht auch mal wichtig zu gucken, ob eine Insulinresistenz da mit dran schuld sein könnte. Wenn ich hier jetzt Statine einsetze, dann habe ich da keine wirklich gute Wirkung, denn die Ursache ist ja eine ganz andere, die dahinter steht. Also das ist auch etwas, was mich immer sehr stört, dass eben Medikamente eingesetzt werden, ohne mal vorher zu gucken, was ist denn die Ursache dessen, was hat den Cholesterinspiegel erhöht, was hat den Blutzuckerspiegel erhöht, was hat den Langzeitblutzuckerspiegel, also das HbA1c erhöht. Was hat die Schilddrüse zum Straucheln gebracht und. Und beim Thema Schilddrüse, auch eine unterfunktionale Schilddrüse kann dafür sorgen, dass der Cholesterinspiegel steigend ist, weil der Stoffwechsel deutlich langsamer läuft. Eine Unterfunktion der Schilddrüse kann zum Beispiel auch mit dafür verantwortlich sein, dass Gallensteine entstehen, weil die Galle deutlich seröser, also von der Konstanz her leicht klebriger wird. Und von daher ist es wichtig zu gucken, ob die Schilddrüse gut funktioniert. Und das bedeutet nicht, wir gucken, ob die Schilddrüsenwerte in der Norm liegen, sondern man guckt halt, ob die Schilddrüsenwerte oder beziehungsweise wo die Schilddrüsenwerte in der Norm liegen, sofern sie denn in der Norm liegen. Wenn die Schilddrüsenwerte außerhalb der Norm liegen, zu hoch, zu niedrig, dann ist das ja relativ eindeutig. Aber wenn die Schilddrüsenwerte, also FT3 und FT4 beispielsweise, bei 10% nur in der Norm liegen, dann ist das schon ein Riesenunterschied zu den Werten oder den Menschen, deren Schilddrüsenwerte bei 80-90% in der Norm liegen. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob ich mit dem Auto permanent auf Reserve fahre und mir wirklich genau überlege, welche Strecken ich mit dem Auto zurücklege oder ob mein Auto vollgetankt ist und ich einfach ins Auto einsteigen kann, ohne darüber nachzudenken, wo ich hinfahren möchte. Für den Körper ist das auch elementar wichtig, ob er mit 10% Kraftstoff läuft oder mit 90% Kraftstoff läuft. Denn auch unser Körper überlegt sich genau, was jetzt Sinn macht, ob er seinen Stoffwechsel runterfährt, um mit dem klarzukommen und auszukommen, was ihm da verblieben ist, oder ob er Vollgas gibt und ohne Rücksicht auf Verluste alles so weitermacht, wie er das vorher auch getan hat. Also wichtig, eben zu gucken, liegt eine Insulinresistenz vor und hat deswegen meinen Cholesterinspiegel deutlich nach oben getrieben. Wir sprechen jetzt hier nicht von einem Cholesterinspiegel von 220 oder 240, sondern wir sprechen davon, dass das LDL-Cholesterin deutlich erhöht ist und das HDL-Cholesterin deutlich erniedrigt ist, beziehungsweise die beiden im Quotienten nicht zueinander passen. Liegt eben, wie gesagt, eine Insulinresistenz vor? Liegt eine Schilddrüsenfehlfunktion vor, eine Schilddrüsenunterfunktion? Gibt es chronische Entzündungen im Körper, die das verursachen können? Liegt ein erhöhter CRP-Wert vor, also ein erhöhter Entzündungswert, der auch auf chronische Entzündung zurückzuführen ist, wie zum Beispiel provoziert durch Bauchfett, durch Schilddrüsenstörungen, durch Gefäßstörungen, durch Rauchen, durch Alkohol und so weiter. Das sind wichtige Dinge, die man vorher abklären sollte. Eine Insulinresistenz führt zum Beispiel langfristig auch zu einer Fettleber. Und eine Fettleber stört wiederum den Cholesterinwert bzw. die Freisetzung des Cholesterins zum Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die da zu beachten sind und auch Nährstoffmängel können dafür sorgen, dass die Cholesterinsynthese halt gestört ist. Auch das ist ganz wichtig, dass man guckt, habe ich genügend Vitamin B6, B12 und Folsäure? Habe ich genügend Vitamin B1 und B2? Denn B1 und B2 sind für den Kohlenhydratstoffwechsel zum Beispiel verantwortlich. Vitamin B6, Folsäure und B12 regulieren den Homozysteinhaushalt. Homozystein ist ein Stoffwechselendprodukt, was aus dem Aminosäurenstoffwechsel, vorrangig aus dem Methioninstoffwechsel, entsteht und toxisch, also gefährlich, giftig auf die Gefäße wirkt. Wenn der Homozysteinspiegel steigend ist, also oder zu hoch angestiegen ist, dann schädigt er die Gefäße. Und was macht der Körper? Er versucht es zu reparieren selbstständig, damit wir am Leben bleiben und gesund bleiben. Also fängt er an, mehr LDL-Cholesterin zu produzieren, um diesen Schaden reparieren zu können. Und wenn wir jetzt mit Statinen da reingreifen, ohne zu wissen, warum der Körper das Cholesterin erhöht hat, ja, dann wird es anstrengend für den Körper, weil dann kann er ja auch nicht mehr reparieren. Also Homozystein kann man messen übers Blut, kostet um die 20 Euro herum. Man kann auch Vitamin B6, B12 und Folsäure kontrollieren lassen. Beim B12 bitte immer das Holotranscobalamin messen lassen und man kann auch gucken, ob das Vitamin B6 vom Körper gut verstoffwechselt wird. Wenn ich jetzt Vitamin B6 im Blut messe, dann weiß ich halt nur, ja, es ist Vitamin B6 da. Aber ob der Körper dieses Vitamin B6 auch nutzt, das kriege ich darüber nicht raus. Das kann man aber über eine Urinanalyse herausbekommen, wo das Cystathionin gemessen wird. Das Cystathionin sollte dann so niedrig wie möglich sein. Das zeigt dann an, dass Vitamin B6 vom Körper auch genutzt wird. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich sehr kohlenhydratlastig mich ernähre, viel Zucker, viel Alkohol konsumiere, dann steigen die Triglyceridwerte. Die Triglyceride werden in LDL-Cholesterin überführt und das kann eben auch mit verantwortlich sein. Das heißt, da könnte ich an der Ernährung ansetzen. Menschen, die sich sehr, sehr wenig bewegen, also von der Schrittzahl her deutlich unter 7000 Schritte täglich liegen und keinen Sport machen, auch die können tatsächlich einen erhöhten Cholesterinspiegel haben. Schilddrüsenunterfunktion, Insulinresistenz, das habe ich gerade alles schon erwähnt. Auch Medikamente und Medikamenteneinnahme wie die Pille beispielsweise können den Wert erhöhen. Cortisoneinnahmen, Entwässerungsmittel zum Beispiel können den Fettstoffwechsel stören und den Cholesterinstoffwechsel stören. Manchen Menschen sieht man die Fettstoffwechselstörung an. Entweder haben die kleine Plaques auf der Haut und in den Augen und oder an den Augen einen weißlichen Ring um die Pupille. Kleine symmetrische, knötchenförmige Erhebung an den Augenlidern, Xanthelasmen nennt man die, oder eben gelbliche Ablagerung im Weißen der Augen, also in den Skleren zur Nase gelegen. Alles das zeigt eben eine Fettstoffwechselstörung an. Auch so kleine braune Knötchen am Hals beispielsweise und im Dekolleté oder unter den Armen können einen gestörten Fettstoffwechsel, eine Insulinresistenz anzeigen. Das sind so kleine Hautanhängsel, so kleine Fibroadenome. Das sind manchmal mehr, mal weniger. Die sind bräunlich und fallen halt wirklich sehr, sehr stark ins Auge. Am Hals sind die ganz häufig zu finden. Und bei Männern wie bei Frauen, und die zeigen eben auch eine Insulinresistenz beispielsweise an, was man früher, bevor man Insulin gemessen hat, eben auch oft als Marker dafür genommen hat. Dass die Wechseljahre oder bestimmte hormonelle Veränderungen eben auch den Cholesterinspiegel nach oben bewegen kann, habe ich gerade schon erwähnt. Wer etwas für den Cholesterinspiegel machen möchte, der kann entweder mit Heilpilzen, also Vitalpilzen arbeiten, mit dem Reishi, mit dem Shiitake-Pilz, mit dem Maitake-Pilz zum Beispiel. Der Reishi-Pilz, der reguliert die Cholesterinproduktion, wirkt leberregenerierend und entgiftend. Shiitake-Pilz beschleunigt den Cholesterinabbau zugunsten des HDL-Cholesterins, erhöht den Abbau von Cholesterin aus den Gefäßen, wirkt entzündungshemmend. Verbessert auch die Leberfunktion. Der Maitake-Pilz senkt die Triglyceride, verhindert das Absinken des HDL-Cholesterins und unterstützt und fördert den Plaqueabbau in den Gefäßen. Der Pleurotus, der senkt den Homozysteinspiegel. Aber eben auch die Gabe von Vitamin B6, B12 und Folsäure senkt den Homozysteinspiegel, sollte der erhöht sein. Ja, wenn Stress den Cholesterinspiegel steigen lassen hat, dann hat sich der Einsatz von Cordyceps sehr bewährt. Und hier seien auch die flüssigen Vitalpilze von Smains nochmal erwähnt. Da gibt es Hericium und Cordyceps in einer sehr schönen Mischung und ein Teelöffel am Tag reicht da total aus. Wichtig ist natürlich auch die Stressregulation, dass man mal überlegt, wie viel Stress man beispielsweise hat. Und Stress entsteht nicht nur durch Terminhetze. Stress kann positiv sein. Also wenn ich gerne und viel arbeite beispielsweise oder Sport kann eben auch Stress sein. Ernährung kann Stress sein, wenn ich ständig das Falsche esse. Also das Falsche im Sinne von Lebensmitteln, auf die ich mit einer Unverträglichkeit beispielsweise reagiere. Also auch das kann ursächlich sein. Stress können Operationen sein oder psychische Belastungen, Krankheit und. Also Stress erhöht eben den Cortisolspiegel und damit eben den Cholesterinspiegel. Und da mit Statinen einzugreifen, macht halt nicht wirklich Sinn. Was gibt's noch zu erzählen? Man kann auch mit Heilkräutern arbeiten, das habe ich vorhin schon erwähnt. Artischocke, Löwenzahn, Chicorée beispielsweise, also alles, was Bitterstoffe beinhaltet. Chicorée sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Das kann man zum Beispiel ganz gut zwischendurch immer mal mit in den Salat einbauen oder auch so essen. Ein bisschen Salz auf den Chicorée drauf und einfach abbeißen. Ungesättigte Fettsäuren sollte man eben verwenden, Leinöl, Distelöl zum Beispiel und den Konsum von Fleisch und Wurst sollte man deutlich reduzieren, vor allem eben wenn es Fleisch ist aus Massentierhaltung oder Masttierhaltung, denn die Tiere werden oft mit Sojaschrot gefüttert und Soja fördert halt die Omega-6-Produktion, was dann wieder tendenziell schädlich sich auswirkt. Ich persönlich kann das Omega-3 von Norsan wirklich sehr gut empfehlen und Das gibt es einmal in einer veganen Variante und einmal als normales Fischöl. Das ist dann Fischöl aus Wildfang, aber eben qualitativ sehr gut. Entweder in flüssiger Form oder eben in einer Kapselform geht beides. Wir bevorzugen zu Hause das in der flüssigen Variante. Nimmt man einen Esslöffel am Tag von ein und dann ist der Käse oder das Omega-3 gegessen. Und man muss eben keine Rücksicht mehr oder nichts mehr beachten im Grunde. Und von daher ist das mit dem Esslöffel wirklich sehr gut. Man kann aber auch die Kapselvariante nehmen. 4 Kapseln täglich sind dann da eben angeraten. über den Rabattcode EN335, also EN wie Ennepe-Ruhr-Kreis 335, kann man Omega-3 bei Norsan mit etwas Rabatt bestellen. Den möchte ich euch da einfach zur Verfügung stellen. Bei Smains könnt ihr mit dem Rabattcode Alexandra Nau in einem durchgeschrieben ein paar Prozent Rabatt bekommen und damit eben Vitalpilze bestellen. Das aber nur am Rande, nur um euch vielleicht ein paar Euro sparen zu können. Ja, also das zum Thema Cholesterin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir würden uns super freuen, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet. Natürlich mit der höchsten Sternzahl, die es geht. Teilt den Podcast gerne mit Freunden, mit Menschen, die euch wichtig sind, die ihr gerne, denen ihr gerne von dem Podcast mitteilen möchtet. Teilt ihn bei Facebook, bei Instagram und ihr dürft natürlich auch gerne Themenwünsche an uns heranführen und euch melden, wenn ihr bestimmte Themen gerne mal behandelt haben möchtet oder besprochen haben möchtet. Also immer her damit, wir sind da total offen für, ob ihr Alex Lutschak oder mir schreibt, das ist völlig wurscht, macht das einfach so, wie ihr das möchtet, wir würden uns freuen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Alex und Alex. Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Bis bald. Tschüss.